Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus stehen wir vor dir und beten dich an und geben dir die Ehre und danken dir, dem lebendigen Gott. Danken dir für diesen Tag, den du uns an diesem Ort schenkst. Danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen untereinander. Danken dir, dass du selbst hier in unserer Mitte bist. Gelobt seist du. Und wir danken dir, dass wir heute einen Tag vor uns haben, an dem wir ganz konzentriert uns ausrichten dürfen auf dich, an dem deine Worte in unser Leben hineinkommen, an dem wir sie ausgelegt und erklärt bekommen. Und wir danken dir für diesen Tag des Aufbaus, der Zurüstung, der Orientierung. Wir freuen uns darauf. Wir danken dir für die Rahmenbedingungen, in denen wir hier sein dürfen. Danken dir für den Frieden, für die Versorgung, für alles, was du schenkst. Du bist ein wunderbarer, treuer Gott. Wir bitten dich um deinen Segen für diesen Tag. Um deinen Segen für Hans-Joachim Eckstein, dass du ihn gebrauchst. Wir bitten deinen Segen für uns, dass wir deine Worte aufnehmen können und danken dir, dass du uns auch ein Segen sein lässt füreinander. Lebendiger Gott, wir ehren dich darüber, dass du unser Leben Ewigkeit hineingelegt hast. Wir danken dir für diese Würdigung, für diesen Wert, für diese Perspektive. Und wir danken dir für alles, was wir heute hören und aufnehmen dürfen und preisen dich, den Lebendigen, den Auferstandenen. Dank sei dir. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu wollen wir bedenken. Und der deutsche Begriff der Wirklichkeit macht uns schon deutlich, dass wir, was man bei Hitze gebrauchen kann, einen ganzen Fächer von Unterbedeutungen haben, wenn wir überlegen, was ist denn Wirklichkeit? Die Wirklichkeit der Auferstehung, das ist eine Formulierung, die aus dem Neuen Testament selbst abgeleitet ist, nämlich Lukas 24, 34. Da kommen die Emmaus-Jünger nach Jerusalem zurück, völlig überwältigt, völlig begeistert, entbrannt über die Erkenntnis der Auferstehung Jesu und finden die Jünger versammelt. Und als sie hineinkommen, um den anderen Jüngern von ihrer Jesus-Begegnung zu berichten, wie er beim Mahl sich ihnen zu erkennen gab und sie ihn erkennen durften, da wurden sie zugleich mit dem Zeugnis der Erscheinung Jesu vor Simon Petrus konfrontiert. Und dort heißt es, Lukas 24, 34, wie auf den Arbeitsblättern, Seite 1 oben auch zitiert, der Herr ist wahrhaftig, der Herr ist in Wahrheit, der Herr ist wirklich auferstanden und Simon erschienen. Der Herr ist wirklich auferstanden. Was bedeutet dieses, er ist wirklich, er ist wahrhaftig auferstanden? Wir haben heute ein Tagesseminar und bei Seminaren wollen wir ja arbeiten. Und dies nicht nur, um uns das Leben schwer zu machen, sondern aus einem doppelten Grund. Weil wir einerseits gerade für unsere eigenen Anfechtungen, Zweifel und Fragen, für das Wachsen im Glauben, die Lehre brauchen, das Bedenken, die Grundlagen unseres Glaubens auf der Basis der Heiligen Schrift. Aber zweitens, weil wir sprach- und zeugnisfähig sein sollen gegenüber anderen Menschen, die nicht glauben, für die Wirklichkeit außerhalb unserer Gemeinden, für die Gesellschaft und den Diskurs, das Gespräch mit anderen Menschen. Und so wollen wir heute den Tag nutzen, um uns selbst zu vergewissern unserer Grundlagen, aber auch um zu überlegen, wie kann ich das jetzt anderen erklären? Und das ist deshalb vielfach bedeutsam. Ich erachte es als ein enormes Vorrecht, dass ich mit 15 Jahren durch die Verkündigung des Evangeliums Jesus Christus erkannte, auch als den Auferstandenen, und Christ wurde. Und als ich die ersten Jahre nicht nur in der Jugendarbeit arbeitete, sondern auch die Bibel entdeckte, war es mein schönster Wunsch. Ich erinnere mich dran, dass ich sagte, das wäre doch toll, wenn ich das mein Leben lang machen dürfte, mit jungen Menschen zu tun zu haben und mich mit der Bibel zu beschäftigen. Und so hat es sich gefügt und so bin ich Christ und Theologe, also jemand, der sich mit den Grundlagen des Glaubens auseinandersetzt. Aber als ein Wissenschaftler an einer deutschen Universität ist man ja nicht innerhalb nur einer Gemeinde oder einer Bibelschule von Gleichdenkenden, sondern man ist Wissenschaftler und als Neutestamentler bin ich Historiker. Das muss nicht immer zusammenfallen. Man kann auch Theologe sein, ohne zu glauben, oder man kann Theologe sein, ohne sich der Mühe der Wissenschaft zu unterziehen. Aber es ist, das verspreche ich, ein Gewinn, wenn man alles drei sein darf, gläubiger Christ, Theologe und Wissenschaftler, Historiker. Und das ist ein Vorrecht, wenn man das erleben darf. Und ich freue mich immer bei Studierenden, wenn sie mit verschiedenen Welten kommen und sind einerseits Jungscharleiter, andererseits glauben sie von Herzen und dann sind sie irritiert in dem, was sie im Religionsunterricht hörten. Und wenn man das merkt, man kann als Christ auch Theologe und Wissenschaftler sein, so wie wir alle Christ und in der Wirtschaft oder im Alltag, in der Familie uns behaupten müssen und wir alle eine Grundlage brauchen. Deshalb wollen wir die Auferstehung Jesu heute zugleich als gläubige Christen, als unseren Glauben Bedenkende und mit der Perspektive, wie erkläre ich das den anderen, den Nachbarn, die nicht glauben, was mache ich mit diesen dummen Zeitungsartikeln immer zu Ostern, wenn gesagt wird, die Auferstehung Jesu hat nie stattgefunden, sie ist unhistorisch. Wir wollen also wirklich heute Grund legen. Und deshalb gehen wir auf eine vielleicht uns ungewöhnliche Weise an das Thema heran, dass wir nämlich als Historiker, als Wissenschaftler fragen, was können wir denn sagen? Ich sage es gleich, das Geheimnis der Auferstehung können wir wissenschaftlich, historisch selbst nicht greifen, weil der Wissenschaftler eben Gott nicht greifen kann, die jenseitige Welt nicht und die Auferstehung passt ja nicht in diese Geschichte. Das wollen wir ja gerade entfalten. Es ist ja neue Schöpfung. Aber deshalb bin ich als Neutestamentler nicht sprachlos, sondern ich kann sehr wohl etwas greifen. Das Geheimnis der Auferstehung selbst, das können nur die verstehen, die glauben, den Jesus im Wort begegnet ist oder damals eben als der Auferstandene. Aber wir haben etwas, was jeder in die Hand nehmen kann, ob er glaubt oder nicht. Und das sind die Quellen unseres Glaubens. Das ist das Evangelium, das Wort Gottes, das Gott uns geschenkt hat. Und anhand derer können wir sehr wohl eben entfalten, was bedeutet denn die Auferstehung Jesu? Was sind die ältesten Quellen? Nun, bevor wir uns heute Morgen, während der Kaffee erst wirken muss, auf das Neue Testament konzentrieren, sind wir uns gleich einig, die ältesten Aussagen zur Auferstehung erwarten wir von dem, was die Schrift der ersten Christen war, nämlich unser Altes Testament. Wir sind immer wieder überrascht, wenn wir sagen, Jesus hat nie aus dem Neuen Testament gepredigt. Das sage ich jetzt als gläubiger Christ, denn das Neue Testament ist ja erst entstanden. Die Bibel der ersten Christen war das sogenannte Alte Testament. Und deshalb lade ich euch ein, zunächst umzuschlagen auf Seite 2, wo ihr für zu Hause die Belege alle zusammen habt aus dem Alten Testament. Wenn wir also sagen, was ist der Anfang der Quellen für die Auferstehung der Menschen, und die Auferstehung Jesu haben wir Zeugnisse im Alten Testament. Und eindeutig auch für die wissenschaftliche Diskussion sind zwei Belege im Alten Testament gleich oben. Jesaja 26, 19 und Daniel 12, 2 folgender. Hier ist es eindeutig nicht übertragen gemeint mit der Auferstehung, der Wiederbelebung. Und es lässt sich nicht einfach nur auf das Volk Israel als Kollektiv, als Ganzes beziehen. Es gibt ein neues Erwachen in Israel, sondern hier haben wir das Zeugnis, aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, dir liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Toten herausgeben. Hier also die Verheißung Gottes durch Jesaja. Gott möchte die Toten auferwecken. Ja, sagst du, klar, das war doch wohl von Anfang an so. Nein, Vorsicht. Wir finden im Alten Testament durchaus auch Psalmen, wo der Psalmbeter versucht, Gott Druck zu machen, indem er sagt, Herr, ich bin schlimm krank, du musst mich wieder gesund machen, damit ich dich loben kann. Denn wenn ich bei den Toten bin, kann ich dich nicht mehr loben. Das Argument wirkte nicht im Himmel. Ich hoffe, er wurde trotzdem gerettet. Nicht, der Psalm ist ja überliefert. Aber da wusste der Beter noch nichts, weil es noch nicht offenbar war, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und so haben die Sadduzäer als eine jüdische Gruppe ja auch die Auferstehungshoffnung noch gar nicht geteilt. Das heißt also, was hier als Evangelium verkündigt wird, ist keine Selbstverständlichkeit, dass nämlich Gott am Ende, wenn er neu wirkt, die Toten auferweckt. So auch Daniel 12, Vers 2f. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da Lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Auch hier eindeutig, nicht die unter der Erde liegen, da kann man nicht sagen, übertragen, ich fühle mich wie tot, sondern hier geht es um Gestorbene, die auferstehen. Und Daniel 12 ist ein Zeugnis für die doppelte Auferstehung, hier aber Auferstehung in Gänsefüßchen, weil die eine ja nur zum Gericht dargestellt ist. Im Neuen Testament wird der Begriff der Auferstehung in der Regel eben für die Gläubigen verwendet, also Auferstehung zum Heil. Wenn wir diese beiden Stellen haben und die sind unbestritten, dann fällt uns natürlich eine ganze Fülle von weiteren Belegen ein, die von Jesus Christus her und seiner Auferstehung und im Kontext dieser Stellen dann von der Auferweckung reden, von dem neuen Leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. All diese Belege, die ich hier aufgeführt habe, sind in dem Zusammenhang eindeutige Belege für die Auferstehung. Ich unterscheide beides. Falls jemand das mal einem Religionslehrer erklärt oder einem Pfarrer erklärt, der die Auferstehung nicht teilt, der sagt dann sofort, ja, da geht es ja gar nicht um die Auferstehung der Toten, da geht es um Israel oder der Hiob will ja nur gerettet werden aus der Krankheit. Nicht? Das alles ist vom Zusammenhang her, von Christus her und vom Gesamtzeugnis von Alten Testamentes her klar. Die Auferstehung der Toten ist Israel verheißen. Dann haben wir einen zweiten Bereich, nämlich die sogenannte Entrückung. Ich habe einen schwarzen Punkt gemacht, damit ihr es leichter dann erkennt. Die unmittelbare Entrückung Einzelner zu Gott. Auch hier wird das Schicksal des Menschen als eines Sterblichen seit Adam auf eine andere Weise plötzlich durch Gottes Eingreifen gewendet, nämlich, dass er, wie es von Henoch heißt, Henoch zu sich aufnimmt, entrückt. 1. Mose 5, 24. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn hingenommen, weggenommen, entrückt. Dies wird auch Hebräer 11, Vers 5 dann zitiert. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Zweite Person, Elia, 2. Könige 2, 11. Und als sie miteinander gingen, Elia und sein Schüler Elisa, und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und sein Reiter, und sah ihn nicht mehr. Und sie sandten hin 50 Männer, und diese suchten Elia 3 Tage, aber sie fanden ihn nicht. Was bedeutet Entrückung? Entrückung bedeutet in diesen Ausnahmefällen im ganzen Alten Testament, dass Gott Menschen direkt aus ihrem irdischen Leben in seine Realität nimmt. Das ist etwas Einzigartiges bei Henoch und bei Elia, dass Gott jemanden ungestorben zu sich nimmt. Und wir geben zu, das wäre natürlich eine Lösung, die uns auch sehr komfortabel wäre, nicht, wenn wir nicht irgendwie immer älter und klappriger und ein bisschen dösiger würden, sondern Gott würde uns noch zu unseren besten Tagen, nicht, also Elia direkt aus dem Dienst heraus, nicht, das wäre in der Tat so. Und ich habe in Württemberg das Sprichwort kennengelernt, da will jemand ungestorben in den Himmel. Nicht? Wahrscheinlich liegt das ja der Bibelkenntnis der Schwaben, nicht? Dass sie also um Henoch und um Elia wissen. Es ist, gehört zu der Topic, zu der Prägung dazu, dass man sagt, und ward nicht mehr gefunden. Das heißt also, das ist der Beweis. Nicht 50 laufen rum und suchen ihn, er ist nicht mehr da. Warum? Er ist in Gottes Dimension entnommen worden. Raus aus den drei Dimensionen, direkt eben in den Wolken. Und die Wolken bezeichnen immer den Übergang von unseren drei Dimensionen in die himmlische Dimension. Nicht? Also ich habe immer noch von früher diesen Vorwurf in Erinnerung, wie soll ich mir das vorstellen, dass der Elia, der Henoch oder dass Jesus bei Himmelfahrt in den Himmel geht. Ist das wie eine Rakete, die immer kleiner wird und am Schluss ahnst du es kaum noch? Nein, eben nicht, weil der Himmel ist ja nicht oben in der dritten Dimension, sondern vierte, fünfte, sechste, siebte. Das heißt raus aus unserer Welt und die Wolke kennzeichnet das. Diese Entrückung hätten wir natürlich auch Jesus gewünscht. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, wenn Henoch und wenn Elia schon als Gerechte entrückt wurden, warum hat denn dann Gott der Vater nicht Jesus entrückt? Sofern liegt der Gedanke ja gar nicht, denn wo kommt diese Motivik vor bei der Himmelfahrt Jesu? Freilich war er da ja schon auferstanden. Da hat Gott ihn zu sich genommen. Nun, das lag daran, weil Jesus ja gekommen war als der Sohn Gottes, um ganz Mensch zu sein. Und keine Abkürzung zu nehmen, die hätte er auch in Gethsemane und vor Pilatus und Herodes noch nehmen können, indem er eben seine himmlischen Heerscharen herbeigerufen hätte und hätte sich dem Sühnetod entzogen, dass er ganz mit uns eins wird. Und weil Jesus ja nicht nur für Henoch und Elia gekommen ist, sondern für uns alle, ist er eben den Tod gestorben, wie die meisten von uns ihn sterben. Nicht, wenn nicht Christus wiederkommt, dann werden wir alle erst sterben und dann auferstehen und bei Christus sein. Was viele nicht kennen, auch als treue Bibelleser, was am Hebräischen liegt, ist, es gibt diese Hoffnung der Entrückung auch für Israel in dem Psalmen, Psalm 49, 16, Psalm 73, 24. Da sagt der Psalmbeter, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf, er entrückt mich. Und der bekannte Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende in die Herrlichkeit auf. Du entrückst mich, steht hier, ist derselbe hebräische Begriff lakach, nicht aufnehmen, entrücken. Du entrückst mich in deine Herrlichkeit. In der Tat, auch Jesus ist als der Auferstandene dann, das feiern wir nach der Apostelgeschichte des Lukas ja als gesonderte Feste, nämlich Auferstehung am Sonntag und Himmelfahrt am Fest der Himmelfahrt, ist er eben vor den Augen der Jünger aufgenommen worden in die himmlische Herrlichkeit. Aber da ist er schon um unserer Sünden willen gestorben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt worden. Und gute Nachricht. Für alle, die die Wiederkunft Christi in ihrer Lebenszeit erleben, ist das genau die Hoffnung, die Paulus dann eben stark verkündigt in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15, dass nämlich alle, die dann leben werden, wenn Jesus wiederkommt, wenn er erscheint als Herr, um dieser Welt zu begegnen, die werden dann nicht schnell sterben müssen, um auferstehen zu können, sondern die werden nicht sterben, sondern die werden verwandelt und dann entrückt werden. Also wir haben im Alten Testament die Auferstehungsverheißung und wir haben diese geheimnisvolle Überlieferung, dass Gott Einzelne entrückt. Und das wird bei allen Gläubigen so sein, wenn Christus wiederkommt, mit denen, die dann noch leben, dass sie entrückt werden. Und dann in der Tat dürfen die ungestorben in den Himmel. Und so sagt Paulus 1. Korinther 15, ich verrate euch ein Geheimnis, es werden nicht alle Gläubigen sterben müssen, aber es werden alle verwandelt werden. Denn wir gehen ja da nicht in unserem alten Leib oben ein, sondern wir bekommen wie die Auferweckten einen neuen Leib. Eine dritte Tradition müssen wir unterscheiden. Und das sind die Totenauferweckungen im Alten und im Neuen Testament. Worin liegt der Unterschied? Nun, wir haben schon die Witwe zu Zarpat und der Sohn, also jeweils der Sohn und der Sohn der Sunamiterin, 1. Könige 17, 2. Könige 4 und dann eine ganz rätselhafte Erzählung, dass 2. Könige 13 jemand noch auferweckt wird im Zusammenhang des Grabes des Elisa und dann im Neuen Testament Tochter des Jairus, Jüngling zu Nein, Tabitha, Eutychus, der heißt wirklich Eutychus, nicht, der hatte Glück, dass er auferweckt wurde, das sagt der griechische Begriff und Lazarus natürlich Johannes 11. All die sind aber, und das ist der Unterschied, auferweckt worden in ihr altes Leben zurück, also in den alten Leib. So wie jemand todkrank ist und dann gesund wird im alten Leib, so sind die Totenauferweckungen nicht mit der Auferstehung zu verwechseln. Es ist in die alte Wirklichkeit zurück. Das ist historisch also die Grundlage, die wir als Hoffnung schon im Alten Testament haben. Jesus selber hat ja seine Jünger gelehrt, die Frauen und Männer, die ihm folgten, aber sie haben es vor der Auferstehung nicht verstanden. Erst als er ihnen erschien, hat er ihnen die Augen geöffnet. Wenn wir jetzt fragen, wie kommen wir zeitlich weiter? Was sind die ältesten Quellen, die wir haben? Dann denken wir natürlich an die Evangelien mit den Osterberichten. Aber als Historiker lade ich euch ein, zunächst zu fragen, was sind denn die ältesten Quellen, die wir haben? Denn euch wird entgegengehalten, wenn ihr sagt, ja, im Johannesevangelium steht doch, und dann sagt der Gegner euch, ja, das ist doch nach 70 entstanden. Ja, also dann Markus oder Matthäus oder Lukas, ja, das ist auch von den 60er Jahren her entstanden. Und es stimmt, die schriftlichen Evangelien sind wohl entstanden, nachdem die ersten Apostel, die Frauen und Männer als Zeugen, zunehmend starben. Das heißt, die Notwendigkeit, es aufzuschreiben, bestand ja am Anfang nicht, weil die Zeugen alle da waren, die man fragen konnte. Insofern die Verschriftlichung war Jahrzehnte später. Aber ich habe euch eine gute Nachricht, auch wenn ihr historisch argumentiert und mit Skeptikern, wir haben ältere Schriften noch als die Evangelien und das sind die Paulusbriefe. Die sind schon ab 50 entstanden, das heißt 20 Jahre nach dem Ereignis der Auferstehung. Der Vorteil unserer Zusammensetzung heute im Vergleich zu einer Vorlesung ist, dass wenn ich euch sage, innerhalb von 20 Jahren ist die ganze Theologie entfaltet worden, die wir bei Paulus greifen, dann sagt er so kurz, wir müssen gerade zu Hause was renovieren und stellt mit Schrecken fest, das haben wir vor 20 Jahren das letzte Mal renoviert und es kam uns immer wie gerade vor, nicht? Aber 20 Jahre ist für Studenten natürlich das ganze Leben, nicht? Wenn ich einem 20-Jährigen sage, stell dir vor, nur 20 Jahre, da sagt er, ja, da gab's mich ja gerade, da habe ich keine Erinnerung. Ich kann mich teilweise an Dinge erinnern, die Jahrzehnte zurück sind. Oder mir passiert es auch, dass jemand zu mir kommt und sagt, ah, wir haben uns doch vor 50 Jahren als Jungscharlerin, weil es mir neulich passiert, kam einer auf mich zu, eine gestandene Dame, und sagt, in der Jungschar vor 50 Jahren haben Sie über das und das Thema gesprochen, da bin ich zum Glauben gekommen. Nicht, also unser Gedächtnis kann Wesentliches auch viel länger sich behalten, 20 Jahre. Und jetzt habe ich noch eins draufzulegen. Paulus hat gerade, wenn er mit Zweiflern, mit Skeptikern, mit Gegnern argumentierte, nicht einfach gesagt, ich sag euch jetzt, wie es ist, sondern er hat gesagt, wir haben doch eine gemeinsame Grundlage und das sind unsere Lieder, unsere Hymnen, wie wir hier auch immer unsere Lieder singen, und unsere Bekenntnisse, die Glaubensbekenntnisse und die Glaubensformel. Und das ist nun das Tolle, wir haben heute noch greifbar, so wie Edelsteine in einen Text eingebaut, wie Edelsteine gefasst, die ältesten Bekenntnisse. Und eines der ältesten haben wir gleich als Einstieg gehört. Der Herr ist wirklich auferstanden und Simon erschienen. Das haben wir heute ja noch als Ostergruß. Der Herr ist auferstanden und wir antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Das sind Bekenntnisse, Urgesteine, die zurückgehen in die früheste Zeit, sodass Paulus schon in den ersten 20 Jahren darauf zurückgreifen kann. Was sind die ältesten Aussagen? Nun, die frühesten Zeugnisse sind, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Gott handelnd, Gott als Subjekt, hat Jesus von den Toten auferweckt. Was soll damit gesagt werden? Das war für die ersten Frauen und Männer alles. Für sie war Jesus als Person, sein Predigen, sein Heilen, seine Gemeinschaft, ein völlig neues Leben, eine neue Hoffnung, eine neue Möglichkeit zu glauben. Jesus hat für sie alles verkörpert, als der Irdische. Mit ihm zu gehen, war für sie das ganze Leben. Er hat gesagt, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, die Heilszeit, hat angefangen mit meinem Kommen und Wirken. Und dann wurde er gefangen genommen, die Feinde haben ihn gekreuzigt und sie haben miterleben müssen, wie ihr Herr mit all der Hoffnung, die er geschenkt hat, mit all den Versprechen, die er gegeben hat, mit all der Liebe, die er geteilt hat, jämmerlich dort gekreuzigt wurde und starb. Für die Frauen und Männer, die Jesus liebten und ihm nachfolgten, war das Kreuz nicht ein Heilsgeschehen, das haben sie erst später verstehen können, sondern es war doch die Widerlegung all dessen, was Jesus gelebt hat, was er verkörperte. Deshalb war es nicht einfach nur der Verlust eines geliebten Menschen, sondern es war der Verlust ihres Glaubens, ihrer Hoffnung und ihrer Liebe. Alles war widerlegt. Und deshalb haben ja die Gegner ihn extra ans Kreuz gehängt, damit für Juden, die das so assoziieren, klar ist, hier ist einer von Gott verworfen, denn verflucht ist jemand, der am Pfahl dort hängt als ein Toter. Wenn jetzt Gott diesen von Menschen gehassten, abgelehnten und gekreuzigten auferweckt und nicht im Tode lässt, was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass Gott selbst, Gott der Vater, der alleine Herr ist über Leben und Tod, dass er alles das, was Jesus zum Ärgernis seiner Umwelt, zum Hass seiner Gegner, alles, was er verkündigt und gelebt hat, dass Gott selbst es bestätigt. Und deshalb sind die Auferweckungsformeln so wichtig als Grundlage unseres Glaubens. Gott, der Vater, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat Jesus bestätigt. Er hat ihn bestätigt. Und wenn Jesus gesagt hat, die Königsherrschaft Gottes hat begonnen mit meinem Kommen, dann ist das der Beweis, denn indem Gott den Toten auferweckt, beweist er, dass die Neuschöpfung da ist. Dass eine neue Zeit kommen soll, haben schon die Propheten verheißen. Dass im Gegensatz zur jetzigen Zeit eine kommende Zeit kommen wird, wenn Gott kommt, das haben sie verheißen. Aber wann soll das sein, dieser letzte Tag, dieser jüngste Tag? Indem Gott Jesus auferweckt, macht er deutlich, die Neuschöpfung hat begonnen. Die neue Schöpfung. Zur Überraschung vieler hat die Neuschöpfung Gottes begonnen, mitten in dieser ablaufenden Zeit. Die Juden, die eine Hoffnung auf die Zukunft hatten, ein neues Eingreifen Gottes erwarteten, die dachten eigentlich, jetzt leben wir in dieser, in der bösen Zeit und dann kommt die kommende Zeit. Wenn Gott gekommen ist, dann ist aber diese Zeit zu Ende. Das, was Gott hat Jesus auferweckt deutlich macht, Gottes neue Schöpfung ist schon da. Also mitten noch in die alte Zeit hinein, in die alte Schöpfung hinein, in die alte Geschichte hinein, hat Gott schon sein neues Reich begonnen. Und damit leben wir als Christen in zwei Welten zugleich, noch in der alten, was wir merken, wenn wir krank werden, schmerzenhaft und verfolgt werden, ins Gefängnis gehen wegen unseres Glaubens, aber bereits in der neuen. Was Gott in Jesus tat, ist also nicht nur eine Vorahnung, sondern das ist das entscheidende Heilsereignis. Kreuz und Auferstehung Jesu sind die absolute Wende. Gott hat ihn auferweckt. Dann hat er Jesus gerechtfertigt. Er steht zu seinem Sohn. Er ist treu zu ihm. Und hat damit alles, was Jesus getan hat, gewirkt hat und verkündigt hat, uns bestätigt. Deshalb können wir so sicher sein in unserem Glauben. Wie kommen wir denn drauf, dass Jesus sich nicht geirrt hat? Dass er nur ein begeisternder Prediger war, aber am Schluss ist er gescheitert. So würden ja Skeptiker des Christentums sagen. Nein, Gott hat ihn auferweckt, er hat ihn bestätigt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dann stimmt aber alles, was Jesus lehrte und sagte. Wir können uns darauf verlassen. So tut es Paulus in seinen Briefen und so haben die Evangelien es ja dann auch entfaltet. Daneben gibt es eine zweite Reihe. Und zunächst müssen wir jetzt erst im Deutschen bewusst machen, wo liegt denn der Unterschied? Neben den Auferweckungsbekenntnissen gibt es Auferstehungsbekenntnisse. Also auferwecken ist das, was du nachher, Andreas, tun wirst in der dritten Stunde. Nicht, wenn einige nicht nur konzentriert, sondern etwas müde gucken. Nicht, dann sagt er, jetzt singen wir ein Lied, nicht um euch aufzuwecken. Also aktiv. Auferstehen, intransitiv, ist das, was wir selber tun. Also von der Sache her ist natürlich das Gleiche, ob wir bekennen, Gott hat Jesus auferweckt von den Toten, Gott das Subjekt und Jesus der es erfährt. Und wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, ist das Gleiche geschehen. Aber worin liegt der Unterschied? Nun, wenn Jesus auferstanden ist, und das war die Freude der Emmausjünger Marias am Grab und Petrus, dann ist er nicht mehr tot, dann ist er lebendig. Dann ist er nicht mehr der alten Zeit unterworfen und ein Sterblicher, den man foltern und kreuzigen kann. Dann ist er in Ewigkeit auferstanden und lebt. Und so gibt es dann die Weiterentwicklung dieses Bekenntnisses, dass man die Aussage verbindet. Gott hat Jesus auferweckt und er wird auch uns auferwecken. Das ist die dritte Einheit. Christus ist für unsere Sünden gestorben und er ist für unsere Auferstehung, für unsere Rechtfertigung, für unser Leben auferstanden. Also Christi Auferstehung, unsere Auferstehung, Christi Kreuz und Christi Auferstehung. Und das Dritte, das haben wir hier. Wahrlich, unser Herr ist auferstanden und erschienen. Und wenn wir alles zusammen haben wollen, dann haben wir es, wie ich es abgedruckt habe, in dem schönsten, ausführlichsten Glaubensbekenntnis des Neuen Testamentes, 1. Korinther 15, 3 bis 8. Paulus erinnert die Korinther, auf diesen Text kommen wir heute Mittag, wenn es um unsere Auferstehung geht, in 1. Korinther 15. Da gab es nämlich einige, die mit der Auferstehung der Menschen ihre Probleme hatten, wie das heute ja auch in unserer Umwelt ist. Wie sollen wir uns das vorstellen? Und Paulus erinnert an die Grundlagen des Evangeliums, wie er es ihnen gegeben hat und sagt, so habe ich es selbst empfangen, so habe ich es euch weitergegeben. Wir haben also hier Urgestein des christlichen Glaubens. Dass Christus, 1. Korinther 15, 3, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Und danach ist er erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er Jakobus erschienen, danach allen Aposteln, zu allerletzt ist er auch mir gleichsam als einer Fehlgeburt erschienen. Wir haben hier ein altes Bekenntnis, in dem es steht auf der ersten Seite, nicht unten, Christus ist gestorben für unsere Sünden, zu unserem Heil. Und er ist begraben. Er war wirklich tot und lag dort. Er ist auferstanden am dritten Tage, wie es die Schrift sagt. Und da haben wir die Zeugnisse eben schon angeschaut. Und er ist erschienen. Warum ist die Betonung der Erscheinung so notwendig? Nun, weil die Menschen, selbst die Frauen und Männer, die Jesus nachfolgten, die Auferstehung Jesu nicht glaubten. Trotz der Schrift und ihrem Zeugnis und trotz der Lehre Jesu. Das heißt, wir müssen nüchtern bleiben. Keine Frau und kein Mann war in der Gewissheit der Auferstehung Jesu, als Christus gestorben ist und begraben war. Erst die Erscheinung des Auferstandenen hat es deutlich gemacht. Die ganz Wachen unter euch, die können sagen, halt, eine Ausnahme gibt es, die nicht erst auf die Engelbotschaft und nicht erst auf die Christuserscheinung an den Auferstandenen glaubt, sondern bereits angesichts des eben angezeigten leeren Grabes. Das ist der geliebte Jünger bei Johannes. Er ist aber das einzige Zeugnis, dass also ein Jünger das leere Grab sieht und angesichts des leeren Grabes sich an Jesus und die Schrift erinnert. Alle anderen bedurften der Erscheinung. Und deshalb könnt ihr die Aussagen von 1. Korinther 15 als ein Gesamtfundament für unseren Glauben gar nicht hoch genug ansetzen. Nicht? Vom Ende her kommt die Erkenntnis, weil er erschienen ist, wissen wir, dass er auferstanden ist. Weil er auferstanden ist, wissen wir, dass das Grab leer war. Weil das Grab leer war, können wir im Nachhinein verstehen, das Kreuz war kein Scheitern, sondern es war ein Heilsereignis. Sein Tod war ein Tod für unsere Sünden und für uns. Also von Gott her geht's von vorne los. Weil wir immer ein bisschen länger brauchen, gucken wir rückwärts. Wir verstehen die Geschichte immer nur rückwärts. Und wir setzen beim Letzten an, nämlich bei der Erscheinung. Wenn wir historisch diese Spur weitergehen von diesen frühen Bekenntnissen her, ist das Nächste, was wir haben, Paulus selbst. Paulus ist deshalb für uns als Zeuge der Auferstehung so wichtig, weil er erst ein völliger Gegner war. Er vertrat die Meinung, der gekreuzigte Jesus ist doch der Beweis des Versagens Jesu. Und er hat die Gemeinde verfolgt. Er sagt, Jesus war ein Gotteslästerer. Er ist als ein Verfluchter gestorben. Es war Christus selbst, der Auferstandene, der dann 32, also 2 Jahre nach Kreuzenauferstehung, Paulus begegnete und hat aus einem Christenverfolger einen Apostel gemacht. Es war also die Erscheinung des Auferstandenen, der Leben und Erkenntnis in Paulus weckte. Und Paulus kann auf ganz verschiedene Weise darüber reden. Ich habe die Stellen euch alle für zu Hause, für eure Bibelkreise und so weiter aufgeführt. Gott hat mir seinen Sohn, den auferstandenen Sohn, offenbart. Gott hat mir im Angesicht Jesu Christi seine Herrlichkeit gezeigt und ich habe Erkenntnis bekommen. Ich habe Christus erkannt. Und dieses Ich habe Christus, den Auferstandenen, erkannt, das, was den Glauben weckte, war für Paulus fortan Lebensthema. Also wir sagen gerne, ich möchte im Glauben wachsen, ich möchte stärker werden, ich möchte glücklicher werden, ich möchte lustiger werden, was immer wir wollen. Paulus aber hat wegen dieser grundlegenden Erkenntnis des Auferstandenen gesagt, ich will nur eins, Christus erkennen. Wie ich ihn damals erkannte, möchte ich ihn täglich erkennen. Und mein ganzes Leben hat nur ein Ziel, ihn in der Ewigkeit uneingeschränkt erkennen zu dürfen, wie er ist. Das wird mir ewig nicht langweilig werden. Die Erkenntnis des Auferstandenen, ob in der Erscheinung wie bei den Aposteln und der Frau wie Maria, oder bei uns in seinem Wort, in dem Jesus als der Auferstandene gegenwärtig ist, ist die Grundlage unseres Glaubens und zugleich das Ziel unseres Glaubens. Die Paulusbriefe sind für mich als Historiker also Grundstein und das Allerwichtigste. Und dann gibt es natürlich Kollegen, die sagen, ja, der Paulusbrief ist vielleicht gar nicht von Paulus selbst, sondern von einem Schüler geschrieben. Und deshalb begnüge ich mich gerne mit den 7 Briefen, die unbestritten von allen Wissenschaftlern in Deutschland anerkannt werden als echte Paulusbriefe. Denn es sind sowieso die wichtigsten, weil alles Entscheidende da drin steht. Der Rest ist dann Entfaltung. Und da haben wir dieses Zeugnis, dass der Paulus sagt, ich war ein Verfolger der Gemeinde. Ich habe diesen Jesus gehasst. Und dann hat Gott mir seine Herrlichkeit in der Offenbarung des Auferstandenen gezeigt. Das ist die Grundlage für alle Apostel und es ist die Grundlage für jeden, der zum Glauben kommt. Christus als den Lebendigen erkennen. Nicht als einen, der mal gelebt hat, als ein guter Mensch. Man kann ja auch von anderen Menschen, die gestorben sind, was lernen. Nicht, wenn man solche Biografien liest und sagt, das ist eindrücklich. Der ist zwar tot, aber was der gemacht hat, finde ich toll. Das ist nicht christlicher Glaube, sondern der christliche Glaube ist, er begegnet mir als der Auferstandene. Es ist interessant, dass die nächste Stufe der Überlieferung immer die umstrittenste ist. Und zwar von Seiten der Gegner, wie auch der Gläubigen, die verunsichert werden. Und das ist die Überlieferung vom leeren Grab. Damit wir uns richtig verstehen, die Entdeckung des leeren Grabes, das war natürlich am Ostersonntag. Also insofern war das das Erste, was die Jünger mitbekommen haben. Aber die Ausarbeitung und Überlieferung, Paulus selber spricht gar nicht vom leeren Grab. Warum? Nun, er hat ja den Lebendigen gesehen, da muss er das leere Grab ja nicht angucken, nicht? Sondern er hat ja den Lebendigen gehabt. Aber die Überlieferung des leeren Grabes ist ganz wichtig, auch historisch. Als Historiker kann ich euch sagen, dass die Auffindung des leeren Grabes durch Maria und andere Frauen am Ostersonntag historisch die wahrscheinlichste Lösung ist und die plausibelste Erklärung für alles, was geschah. Das heißt, auf die Frage, war das Grab leer, antworte ich als gläubiger Christ, als Theologe und als Historiker, der nach säkularen Methoden argumentieren will. Ja, es ist so. Denn wenn das Grab voll gewesen wäre, dann hätten die Gegner gute Argumente gehabt, ihn dann herbeizuführen. Das heißt, das leere Grab war in der Tat das, was man historisch greifen kann. Also kann man den Auferstandenen historisch herbeizwingen? Nein, natürlich nicht. Er gehört ja zur Gotteswelt. Nicht? Er ist ja auch für Gläubige nicht so greifbar, wie wir in Anfechtungs immer wollen. Nicht? Er gehört ja in Gotteswelt. Aber das leere Grab, und deshalb sagen manche Theologen und ich selbst, das leere Grab ist der historische Rand. Das ist der historische Rand. Nicht? Das Geheimnis der Auferstehung habe ich damit noch nicht verstanden. Aber das ist das, da ist er aus dieser Geschichte, aus dieser Leiblichkeit verwandelt worden in die himmlische Wirklichkeit. Und insofern sind die Überlieferungen von der Auffindung des leeren Grabes von einer so grundlegenden Bedeutung. Das leere Grab alleine ersetzt natürlich nicht den Glauben und es ersetzt nicht die Christusbegegnung. Also wenn ich jemandem beweise, dass das Grab leer war und das die plausibelste Erklärung ist, ist er deshalb noch nicht gläubig. Nicht? Es war ja nur der geliebte Jünger Johannes, der angesichts des leeren Grabes, weil er Jesus kannte und an seiner Brust lag und weil er die Schrift dann erinnerte, wie Jesus sie gepredigt hat, aufgrund dessen dann zum Glauben und zur Überzeugung kam. Die Auffindung des leeren Grabes. Das, was aber grundlegend war, und deshalb wollen wir uns dem zuwenden, grundlegend war für alle Glaubensentfaltung, das waren die Erscheinungen Jesu Christi selbst. Und insofern können wir sagen, die Überlieferung der Erscheinungen, das ist Seite 3, das, was jetzt das ganze Verstehen für die Gemeinde und für die Frauen und Männer ausmachte. Also das Faktum der Auferweckung Gottes, das Faktum der Auferstehung Jesu, das haben wir heute und das haben damals die Frauen und Männer erst verstanden, als Jesus selbst erschien. Deshalb auf Seite 3. Die Motive und die Elemente der Berichte von den Erscheinungen des Auferstandenen. Erstens, Es geht um das Erkennen des Auferstandenen selbst. Das heißt, Jesus ist erschienen, damit Maria, damit die Jünger erkennen, ich bin nicht tot, sondern ich lebe. Ich bin nicht widerlegt, mein Lebenswerk ist nicht gescheitert, sondern im Gegenteil, es ist durch das Kreuz hindurch, durch die Auferweckung durch meinen Vater vollendet. Deshalb in Lukas 24, 39, wie oben auf Seite 3 zitiert, seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Ego emi autos. Ich bin es selbst. Begreift mich. Und dieser Begriff ist im Deutschen so schön wie im Griechischen, nicht? Begreift mich und seht. Ich bin es selbst. Der auferstandene Jesus Christus ist der in das neue Leben von Gott hinein auferweckte Jesus von Nazareth, der menschgewordene Sohn Gottes. Ich bin es selbst. Und es gibt keine größere Freude, wie wir uns erinnern, Johannes 20, für Maria, für die Jesus alles bedeutet. Ich meine jetzt nicht die Mutter, für die war es natürlich auch eine Riesenfreude, sondern ich meine die, von der 7 Dämonen ausgetrieben sind, nicht Maria von Magdala, die alles mit dem Sterben Jesu verloren hatte. Und jetzt steht er neben ihr. Und da sagt er nicht, ich bin es selbst. Das kann er einfacher. Er nennt sie nur beim Namen. Maria. Das kann man fast, wenn man es liest, spüren, was ihr den Rücken runterlief, nicht? Er ist es selbst. Ich habe den Herrn gesehen, ist ihr Zeugnis, als sie dann davonläuft. Ich erkenne Christus. Und das ist eine doppelte Erkenntnis. Es ist die Erkenntnis, der irdische Jesus, alles das, was ich in den Evangelien lesen kann heute, das ist wahr, denn er lebt, es gibt ihn. Und der Jesus, den ich so gut meinte zu kennen, er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er ist tatsächlich der, in dem Gott die neue Schöpfung vollenden wird, das Gericht vollstrecken und seine Gerechtigkeit durchsetzen, die Barmherzigkeit, der Friede Gottes, das alles. Und deshalb wird im Neuen Testament auch mit der Auferstehungserkenntnis vor allem der Kyrios-Titel, der Titel Herr, verbunden. Der Herr ist auferstanden. Nicht, weil ich erkenne, ja, dieser Jesus, den ich liebe, ist ja der Herr. Und ihr werdet alle überrascht sein, wenn ihr durch euer Sterben hindurch oder durch die Erscheinung Christi hindurch, wenn ihr plötzlich merkt, wer Jesus wirklich ist. Ihr werdet leicht verlegen, nicht? Falls man am neuen Leib noch rote Bäckchen kriegen kann, dann werdet ihr rote Bäckchen kriegen der Verlegenheit, weil er sagt, ja, dass das mein Jesus ist, wusste ich ja schon Jahrzehnte. Aber dass mein Jesus der Herr der Welt ist, dass in ihm Gott alles vollenden wird, nicht? Und dass das Milliarden betrifft, nicht? Das habe ich gar nicht gemerkt, nicht? Und so war Maria, als sie erkannte, wer Christus wirklich ist. Er war nicht nur ihr Retter, er ist der Retter der ganzen Welt. Die Identifikation. Wir haben es schon gesagt, bei Frauen geht es manchmal schneller mit dem Erkennen, muss ich als Mann zugeben. Bei Maria genügte das Maria. So wird es auch berichtet, dann, dass das Erkennen des Auferstandenen bei Matthäus 28, 9f unmittelbar auf den Gruß Jesu hin ist. 28, 9, viele wissen das gar nicht, dass bei Matthäus nicht nur die Engel am Grab die Botschaft geben, sondern auch bei Matthäus Christus den Frauen auf dem Heimweg begegnet. Nicht, dass eine Überlieferung, die oft vergessen wird, neben den anderen. Da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Er hat sie einfach nur gegrüßt. Nicht, bei Maria ist es der Name. Hier ist es, ich grüße euch, seid gegrüßt. Und als er das sagt, und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder, die Füße umfassten. Er ist wahrhaftig auferstanden. Nicht? Es war der Name, es war nur der Gruß, es war seine Stimme. Und plötzlich die ganze Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob ihr mal so Situationen hattet. Das kann ja ganz besinnlich sein, ob geistlich oder ihr habt im Urlaub mal so eine Situation, wo ihr so eine Panoramaerkenntnis habt. Also, wo ihr nicht nur sagt, ich muss noch putzen und reparieren und den Brief muss ich auch noch beantworten, die Steuererklärung muss ich auch machen, all dieser Krusch nicht ist, sondern ihr dürft mal euer ganzes Leben so betrachten und seid versöhnt und glücklich und habt so eine Panoramasicht, also das Ganze. Ich meine jetzt nicht auf den Bergen, auf die Landschaft, sondern auf euer Leben. Wenn der Auferstandene uns begegnet, dann sehen wir plötzlich alles. Also nicht nur, ach ja, dann ist das ja gar nicht so schlimm heute, nicht, sondern du siehst alles. Er sagt, Maria, er sagt nur, ich grüße euch. Er lebt, er ist da. Besonders charmant sind diese unter 1b erwähnten Erzählungen. Warum sage ich das so? Das sind die sogenannten Wiedererkennungserzählungen. Rekognition, Wiedererkennung des zunächst Unerkannten. Was ist an den Emmaus-Jüngern, was ist bei Maria Magdalena am Grab, was ist in Johannes 21 bei den Jüngern am See Tiberias so besonders für uns und so schön? Nun, dass wir als Leserinnen und Leser, als Hörerinnen und Hörer, mehr wissen als die Helden in der Erzählung. Nicht? Das ist immer besonders, dann werde ich nämlich einbezogen. Es wird nämlich gleich am Anfang gesagt, Jesus erschien ihnen. Aber ich bin der Einzige, der es weiß. Die wissen es noch nicht. Und so läuft Jesus neben den Emmaus-Jüngern her. Real, er ist da. Aber sie merken es nicht. Und dann fragt er sie, ja, was bewegt euch denn so? Was redet ihr denn so? Und sie sagen, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was passiert ist? Hätte Auferstehung sagen können, ihr habt Tumor. Vielleicht bin ich der Einzige, der es weiß. Nicht? Bin ich, ach ja, erzählt mal. Und die klagen und sagen, das war so ein toller Prophet, da hättest du ihn kennenlernen sollen, mache ich mal, sagt der Auferstandene. Nicht, hättest du hören sollen, wir dachten, der könnte in Israel was bewegen. Und sie erkannten ihn nicht. Was ist der Sinn für uns? Warum wird das so liebevoll erzählt? Das sind ja die ausführlichsten Berichte, nicht die Wiedererkennungserzählung. Nun, weil wir zunächst besserrig immer die Emmaus-Jünger stupsen sollen. Wir wollen den Petrus stupsen, wie der Lieblingsjünger, es ist der Herr. Und wir wollen die Maria schütteln und sagen, er ist es doch, guck doch hin. Und dann schwappt das aber auf mich zurück, weil ich dann sagen muss, ja, ist es bei mir nicht genauso? Wir leben so im Alltag, als wäre er nicht auferstanden. Wir fühlen uns verantwortlich für die Rettung der Welt, als wäre er nicht lebendig. Sondern wir wären die Stellvertreter des abwesenden, gestorbenen Jesus. Und wie Maria so anrührend sagt, hast du ihn weggenommen? Ja, so kann man Auferstehung auch umschreiben. Nicht? Der Auferstandene hat den Sterblichen weggenommen, er wurde ja verwandelt. Hast du ihn weggenommen? Dann will ich ihn tragen zurück in sein Grab. Und so bemühen wir uns immer, unser Leben zurechtzubringen, Jesus durch die Welt zu tragen, uns für alles verantwortlich zu fühlen. Und der Auferstandene steht neben uns und wir sehen ihn nicht. Oder eben Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Was macht man, wenn man in einer Krise ist? Nun, man knüpft an das an, was man schon immer konnte. Nicht, wenn wir verunsichert sind und die Dinge nicht mehr klappen, dann sagen wir, also dann gehe ich lieber auf das zurück, was ich mit Sicherheit kann. Aber Pech gehabt, er konnte es nicht mehr. Die Fische haben alle mit dem Schwanz an den Kopf gezeigt und haben gesagt, in dein Netz gehen wir nicht, der du Zweifler. Nix da. Und dann hat er die ganze Nacht nichts gefangen. Das ist, dann sagt man zweimal, vielleicht kennt ihr das auch, nicht? Man ist verunsichert, man scheitert und dann sagt man, jetzt ziehe ich mich auf das zurück, wo ich mir sicher bin. Und wenn dann noch der Boden wegbricht, dann ist wirklich Zeit für die Auferstehung Jesu, nicht? Also, dass ich das erkenne, nicht, dass er der Herr ist. Es ist der Herr, nicht der Auferstandene. Deshalb, diese Wiedererkennungserzählungen sind deshalb so wunderbar, weil sie uns deutlich machen, meine Wirklichkeitserfahrung mag so sein, dass ich den Eindruck habe, ich weiß nicht genau, ob Jesus lebt. Aber meine Realität, die ich im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe habe, die ist schon da. Das heißt, dass wir als Christen noch manches Erkenntnisproblem haben können. Wir haben aber kein Seinsproblem mehr. Seit dem Ostersonntag haben wir als Gläubige nur noch Erkenntnisprobleme. Kein Seinsproblem mehr. Jesus stand schon neben der heulenden Maria. Und Jesus stand schon als unerkannter Mann am Strand, als Petrus verzweifelte, nicht weil er Hunger hatte, man kann auch mal einen Tag nichts essen, aber weil eben sein Lebenskonzept ein zweites Mal nun zerbrach. Und seitdem, seit diesen Wiedererkennungserzählungen, unterscheiden wir als Christen, vielleicht haben wir den Begriff nicht, aber von der Sache her wisst ihr alle, was ich meine, zwischen der Realität der Auferstehung und der Existenz Gottes und unserer Wahrnehmung, unserer Erkenntnis, unseren Gefühlen, unseren momentanen Erfahrungen. Und in Glaube, in Liebe und in Hoffnung wollen wir immer wieder die Realität erkennen, damit wir sie leben und daran teilhaben, auch wenn die Wirklichkeit anders aussieht. Das sind die wunderschönen Wiedererkennungserzählungen. Dann haben wir unter 1c Erscheinungen als Identifikation. Das ist der Beweis der Identität. Also die Frauen und Maria alleine, sie haben ja praktisch nur die Stimme Jesu hören müssen, den Namen, und waren überzeugt. Das war bei den Männern nicht so schnell so. Matthäus 28, 17f. Einige aber zweifelten, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach. Das Entscheidende ist also, dass Jesus nicht nur als Licht erschien. So wird das manchmal dann gesagt, ja, Jesus ist historisch nicht auferstanden, er ist schon gar nicht in einen neuen Leib auferstanden, sondern die Jünger hatten irgendwie nur so einen Flash, nicht so ein Licht. Und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht ist ja doch nicht alles so verzweifelt. Nicht? Also so gibt's das im Alltag ja vielleicht nicht, dass man alles nur verzweifelt sieht und plötzlich so ein Lichtschimmer, ach, ich muss mich vielleicht doch nochmal besinnen. Das ist eine völlige Unterbestimmung. Auch Paulus sagt nicht nur, ich habe den Herrn gesehen und bums, dann war es weg, sondern und er hat mir das Evangelium offenbart. Das heißt, das Reden ist entscheidend, das, was Jesus mitgeteilt hat. Darauf kommen wir dann unter drittens noch. Das zweite, Lukas 24, 36 folgende, das Zeigen der Hände und der Füße und die Aufforderung zu begreifen im Wortsinne. Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Begreift mich und seht. Und dann wird etwas ganz Seltsames berichtet. Wie gut, dass wir noch vor dem Essen sind. Speisen eines getrockneten Fisches vor den Augen der Jünger. Jesus fragt, habt ihr etwas zu essen? Und sie legt ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Seltsam. Da sagen viele, was ist das für eine komische Art der Berichterstattung? Und andere sagen, na ja, wenn man mal 3 Tage im Grab liegt, da kriegst du einen richtigen Hunger, nicht? Das ist da relativ trocken, nicht? Da hast du Hunger und Durst. Und andere wiederum sagen mir, ja, wie denn jetzt? Ist Jesus gekommen, um zu essen? Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Nein, es ist viel einfacher. Was haben die Jünger gedacht, als sie die Erscheinung des Auferstandenen sahen? Es ist ein Geist. Und wenn die Christen sagten, der verstorbene Jesus ist uns erschienen, da könnte irgendeiner sagen, ja, du glaubst es nicht, das ist mir bei unserer Oma auch passiert. Nicht? Irgendwie knarzten die Treppen, wir dachten, da kommt die Oma noch mal, obwohl die doch schon ein Jahr tot ist. Und das hat man ja immer wieder mal, nicht das Witwen oder das Witwer, nicht so, da kannst du sogar noch mit den Augen dich täuschen, nicht, wenn ein Mensch dir so fehlt, nicht du kommst in den Raum rein und siehst ihn plötzlich im Sessel sitzen. Nicht, das ist eine Sache des Gehirns, weil du da so gewohnt dran bist, da wirst du beschummelt von dir selber, weil du an den manchen so gehangen hast. Das heißt, wenn ich in der Antike sage, da ist ein Verstorbener erschienen, ist das nicht das Zeugnis der Bibel an sich schon eindeutig, sondern da kann einer eine subjektive Erscheinung haben. Der kann Gespenster sehen. Ja, was hat das mit dem Essen zu tun? Nun, wir haben schon das als Jungscher-Witz immer erzählt. Da kommt ein Gespenst, in der Jungscher wurden immer Gespenstergeschichten erzählt, das passte zwar nicht zu den Andachten, nicht, aber die Jungs haben es geliebt. Da kommt ein Gespenst in eine Kneipe. Und wie bestellt das ein Bier? Ein Liter Bier und ein Putzlum. Warum? Gespenster können nicht essen und trinken. Und das ist nicht von uns als Jungschadern erfunden, sondern das ist so alt wie die Antike. Nicht, das war in der Antike auch so, dass man sagt, man erkennt Gespenster daran, dass sie nicht essen und trinken können. Und wenn ein Engel erscheint und vor ihren Augen oder mit ihnen ist, nicht, dann ist es ein Erweis, aha, das fällt nicht unter die Rubrik Gespenstergeschichten. Also, ich kann euch beruhigen, Jesus hat nicht aus Hunger gegessen, sondern wegen des Unglaubens der Jünger. Und das Wunderschöne ist, und das ist ein Vorrecht der ersten Jünger, sie durften Jesus begreifen. Auch Maria am Grab hat Jesu Füße ja schon umfasst, aber sie konnte ihn nicht festhalten. Und das ist das Wunderschöne, wer einmal begreift, dass Jesus lebt, der muss das Fühlen nicht festhalten. Maria hat ihren Jesus, den Geliebten, als Auferstandenen loslassen können und ist hingegangen und hat den Befehl ausgeführt. Warum? Nun, wenn ich von etwas ergriffen bin, dann muss ich nicht mehr klammern, dann kann ich loslassen. Und wenn jemand in so einem Zusammenhang, in einer Predigt, in einer Freizeit oder bei Bibellesen zu Hause einmal den Auferstandenen in seiner Realität erkennt, er ist wahrhaftig auferstanden, erlebt, der ist nicht mehr abhängig von Gefühlen, von Erfahrungen, von Tagesstimmungen und Bestätigungen. Nicht der kann in Glaube, Liebe und Hoffnung an der Auferstehung und im Auferstanden festhalten, auch wenn er es nicht mehr fühlt. Aber es war ein Vorrecht. Und dieses Vorrecht hatten die ersten Frauen und Männer. Und sie hatten das Vorrecht auch deshalb, weil es das Evangelium ja noch nicht gab. Der Auferstandene hat ja nicht das Neue Testament mitgebracht und hat gesagt, ich muss gehen, aber wie ich das dann sage, meine Handouts habt ihr ja noch nicht, ihr könnt sie downloaden, nicht? Dann habt ihr wenigstens was auf Papier, nicht wenn ihr es ausdruckt. Nein, sondern sie hatten es noch nicht und sie durften Jesus begreifen. Ja, selbst der Thomas, der Zweifler, bei dem der Jüngerzweifel so verdichtet und verkörpert ist wie unser Zweifel, nicht? Wir können es nicht glauben im Alltag. Er durfte ihn noch einmal anfassen. Spannend ist, wir wissen gar nicht, hat er es jetzt getan oder nicht, weil wenn der Auferstandene mir begegnet, dann ziehe ich meine Pfötchen ganz weg und sage, oh Entschuldigung, das war unartig, nicht? Ich brauche das nicht, nicht? Eben noch habe ich gesagt, Herr, ich will dich fühlen, aber wenn ich ihn erkenne, entschuldige ich mich, ich will dich nicht fühlen, du bist ja da, nicht? Erkennen will ich dich und dann will ich danach leben, das ist das Entscheidende. Ich habe gesagt, erstens, er offenbart sich als der wirklich Auferstandene, die Identifikation, ich bin es selbst. Zweitens, wir erkennen ihn und er macht sich für uns erkennbar, er erschließt sich uns. Die Erscheinung wird greifbar. Und wenn wir heute fragen, ja, wo habe ich denn die Greifbarkeit heute? Gibt es denn für uns heute etwas Analoges, dass wir ihn begreifen können? Ja, in der Tat, das gibt es. Und es ist eben einerseits sein Wort, in dem wir ihn im Wortsinne begreifen können. Das ist eine Hilfe, nicht an der wir ihn erkennen. Und es ist zweitens eben das Zeugnis und die Gemeinschaft der Gemeinde, der anderen Gläubigen. Nicht, die Gläubigen können uns nicht retten, die Gemeinschaft kann uns Gott nicht ersetzen. Aber die vollkommene Liebe Gottes, die ja für uns oft nicht erfahrbar ist, wird greifbar in der zwischenmenschlichen Liebe. Die ist natürlich nicht vollkommen, aber sie ist für uns erfahrbar. Und insofern macht sich der Auferstandene auch heute immer wieder begreifbar. Er kommt uns entgegen, indem er uns Menschen schickt, so bin ich selbst zum Glauben gekommen, dass ein Mensch mir das Evangelium verkündigt hat, indem er mir Gemeinschaft schenkt, so bin ich im Glauben gewachsen und mit 15 bis 17 habe ich so viel erkannt, dass ich heute staune, hätte ich mal so weitergemacht, da wüsste ich gar nicht, wohin mit der Erkenntnis, nicht? Warum? Nun, weil ich Gemeinschaftsformen hatte, in denen wir das miteinander diskutierten, da konnte man es erleben. Was heißt das eigentlich, gewollt zu sein, angenommen zu sein? Das habe ich durch Geschwister kennengelernt und dann habe ich gesagt, ja, wenn das schon so toll ist, wie schön muss der Himmel sein und wenn Menschen mich so lieben, wie sehr muss mich Christus lieben? Also dieses Begreifen können, nicht, gibt es auch heute, aber eben, es ersetzt weder den Glauben, noch geht es in unserem Leben um das Begreifen, sondern um das Begreifen des Herzens und des Kopfes. Und jetzt das Dritte, in das wir jetzt noch einmünden sollten. Interessant ist, dass wir nicht nur Lichterscheinungen haben, sondern dass Jesus immer inhaltlich etwas vermittelt. Paulus sagt es so schön in Galater 1, erstens, hat mir Gott seinen Sohn übermittelt, gezeigt, ihn erkennen lassen und damit die Herrlichkeit des Vaters im Angesicht Jesu Christi. Und zweitens, Gott hat durch Christus das Evangelium mir geschenkt. Das heißt, das Evangelium, dass Gott lebt und dass er liebt und dass er treu ist und dass er seinen Sohn sendet, um uns zu retten, dass er uns mit unseren Sünden liebt und sie vergibt, dass er uns frei macht von all dem, was uns bindet, dass er sogar unsere Sterblichkeit überwindet und dass wir ihm einfach vertrauen dürfen und seiner Liebe und dass wir in Ewigkeit gerettet sind, an seinem Leben teilhaben und deshalb auch selbst auferstehen werden. All das wissen wir nicht von uns selbst. Das steht auch weder auf dem Kreuz Jesu als dem Holz, das da stand. Das war einfach nur Holz. Und das stand auch nicht im leeren Grab als solchen, ohne Engel und ohne Christus. Wir brauchen Offenbarung des Evangeliums. Und das hat Paulus erfahren, aber natürlich nicht als der Erste, sondern, das ist entscheidend, Matthäus 28, 16, darum gehet hin und macht alle Völker zu Jünger und tauft sie. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Das heißt also, es ist das Wort, das die Kraft hat, das Wort des Auferstandenen. Und so gehen sie hin. So wird Maria ja gesagt, geh hin und sage meinen Brüdern, ich gehe hin zu meinem Vater, der auch euer Vater ist, und zu meinem Gott, der auch euer Gott ist. Und sie geht hin. Lukas 24, 36 folgende. Das, was ich sagen will, lässt sich von Lukas her am schönsten erklären. Denn Lukas legt Wert darauf, Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin's und war wieder weg, sondern 40 Tage lang, das ist noch mehr Programm, als wir heute in den Tag reinpacken, 40 Tage lang hat Jesus seine Jünger belehrt, das Evangelium erschlossen. Den Sinn seines Kommens, den Sinn seines Wirkens, den Sinn auch dessen, was in Kreuz und Auferstehung liegt. Das heißt also, er hat ihnen das Evangelium offenbart. Und wir sagen jetzt, das ist doch seltsam. Also wenn ich Studierende 3 Jahre begleitet habe und nehme dann eine Prüfung ab und die kommen mit der Prüfung so daher wie die Jünger in Gethsemane, dann bin ich ja leicht verzweifelt, oder? Egal, was ich sie frage, es kommt nur Schrott. Egal, woran ich sie erinnere, nichts mehr da. Nicht? Also ich würde als Lehrer total an mir verzweifeln. Jesus hatte die bessere Erklärung, dass eben göttliche Erkenntnis nur durch göttlichen Geist kommt. Ich würde an mir als Lehrer verzweifeln. Nicht? Das heißt, hätten wir das Tagebuch des Petrus, das er fallen ließ, als er davonlief, weil er feige war in der Verleugnung, wäre das in den Kanon des Neuen Testamentes aufgenommen worden, als 5. Evangelium. Nein, es musste erst getauft werden. Denn die Erinnerungen des Petrus sind erst von Kreuz und Auferstehung her geheiligt und um die wahre Erkenntnis ergänzt. Dann konnte Maria sagen, ach, das hat er uns ja gesagt. Dann konnte der Lieblingsjünger sagen, jetzt verstehen wir überhaupt erst, was er gesagt hat, was er meinte, warum er Tote auferweckte und all dies. Das heißt also, erst die Lehre des Auferstandenen macht die Erinnerung an die Jüngerschaft vor Ostern vollwertig. Ihr versteht mich richtig. Die Evangelien sind unsinnig, wahnsinnig, wunderschön, wertvoll. Aber sie sind es von der Auferstehung her. Sie sind nicht vor der Auferstehung geschrieben, sondern im Licht der Auferstehung Jesu. Er ist erschienen und er hat das Evangelium ihnen gegeben. Und deshalb werden wir alle eingeladen, erstens Christus als den Auferstandenen zu erkennen, ihn grundlegend zu erkennen und zweitens zu verstehen, was die Auferstehung bedeutet. Gott lebt und Gott liebt und Gott liebt sogar mich. Woher soll ich das wissen? Weil Christus es gesagt hat, dass er geschickt ist zu der ganzen Welt, weil er sich den Gerechten zugewandt hat, aber noch auffälliger den Ungerechten. weil er sich Israel zugewandt hat und den Völkern und als Auferstandener gerade den zweiten Aspekt ja besonders hervorgehoben hat und betont. Durch das Evangelium von der Auferstehung Jesu wissen wir, er ist nicht tot, er lebt. Wenn aber Jesus lebt, ändert das alles an unserem Leben. Dann sind wir nicht mehr dieselben, obwohl wir noch im alten Leib sind. Dann sind wir ganz neu, obwohl wir noch in derselben Wohnung wohnen mögen. Dann haben wir das Entscheidende schon. Es hat schon begonnen für uns vor 2000 Jahren. An dem Tag, als Maria, Jesus zu Füßen liegend, die Füße umfassend, angesprochen wurde mit Maria. Und plötzlich erkannte sie ihn. Er lebt, Rabuni, mein Herr. Die Emmaus-Jünger, die Erfahrung, das Gefühl, die Bestätigung entzogen bekamen. Aber sie waren nicht frustriert, sie waren erfüllt. Brannte nicht unser Herz. Und als selbst Petrus nach dem verzweifelten Versuch, jetzt eben ohne Jesus weiterzuleben, wenn es mit ihm nicht so geklappt hat, dann plötzlich nicht mehr schnell genug zu seinem Herrn kommen konnte und stürzte ins Wasser, um ans Ufer zu schwimmen. Es ist der Herr. Alle die, die schon glauben, haben das grundlegend im Evangelium ja wohl erfahren. Aber das Faszinierende ist, man kann die Auferstehung Jesu, sein Leben, nie definitiv erkennen. Warum? Nun, selbst die Ewigkeit wird nicht reichen, um damit ans Ende zu kommen. Darf ich in ein Gebet einmünden? Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, dass du ihn befähigt hast und begleitest, niemals allein gelassen in der Realität, bis hin zum Kreuz, als er dort wegen der Feindschaft der Menschen gekreuzigt wurde, in Wahrheit aber für uns gestorben ist. Für uns wurde er Mensch, für uns lebte er und für uns war er bereit zu sterben, um all unsere Sünden, unsere Schuld zu tragen. Und wir danken dir von Herzen, dass du ihn nicht bei den Toten gelassen hast. Menschen haben ihn getötet, Gott aber hat ihn auferweckt. Danke für diese Bestätigung. Danke für den Anbruch deiner Neuschöpfung, der neuen Welt, des neuen Lebens in Jesus Christus selbst. Und Herr Jesus Christus, wir können dir in Zeit und Ewigkeit nicht genug danken, dass du auf diese Welt kamst, obwohl du wusstest, was dich erwartet. Dass du den Sündern das Evangelium verkündigt und vorgelebt hast, dass du die Kranken geheilt hast, im Wissen, dass man dich dafür anklagen, dass man dich kreuzigen wird. Und du bist treu geblieben, dem Vater, deiner Sendung und uns. Und wir freuen uns von ganzem Herzen, wenn wir ermessen, was es heißt, dass du auferstanden bist und lebst. Du bist der Kyrios. In dir wird der Vater alles vollenden. Aber du bist auch unser Herr, Rabuni, mein Meister. Und wir sind so glücklich, dass wir jetzt wissen, unser altes Leben mag noch ablaufen. Die Geschichte läuft ab und die letzten Jahre zeigen uns wieder Fratzen und Bedrohungen dieser alten Geschichte und alten Welt. Aber dein Leben, deine Zeit, deine neue Schöpfung ist in dir selbst bereits da. Hab Dank, Herr Jesus Christus. Du bist unser Herr. Hab Dank, dass du erschienen bist, damals den Frauen und Männern und uns, als wir zum Glauben kamen. Aber du willst uns täglich begegnen und erscheinen. In deinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft derer, denen du erschienen bist. Amen.